Herzlich willkommen bei einem MENA Talk. Mein Gesprächspartner heute ist der Integrationsexperte und Politikberater Kenan Güngör. Und wir sprechen über die Türkei. Herr Güngör, herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Gerne. Gegen Sie liegt ein Haftbefehl in der Türkei vor oder zwei, je nachdem, welchen Medienberichten man gerade glauben darf. Worum geht es da?
Also für jemanden, der sich kritisch zur Türkei äußert und den Geschehnissen, den Demokratiedefizit oder wenn wir über Minderheiten sprechen, ist es fast mittlerweile selbstverständlich, dass man in der Türkei mit einer Anklage zu rechnen hat. Und ich wusste, habe immer geahnt, dass irgendwas gegen mich vorliegt, aber nur haben wir es nie überprüfen können. Das haben wir letztes Jahr erst oder Anfang dieses Jahres wollten wir mal wissen, ob und wenn ja, was vorliegt. Und mein Anwalt hat herausgefunden bei der Staatsanwaltschaft, dass da insgesamt zwei Haftbefehle vorliegen. Also zwei Untersuchungen, Ermittlungen und ein Haftbefehl, präzise wäre das so. Und die eine war die Beleidigung Erdogans und die andere war Unterstützung einer Terrororganisation. Und Erdogan scheint offensichtlich ein sehr beleidigter Mensch, sehr schnell beleidigt zu sein, weil es sind insgesamt 160 bis 170 Anklagen, die er sozusagen mit einer Armada von Anwälten in der Türkei betreibt. Und das ist ein System, um Menschen, die sich irgendwie auch kritisch zu Erdogan äußern, mundtot zu machen. Und der Anwalt hat das Mühe, es ist schwierig, das herauszubekommen, aber nachdem wir das herausbekommen haben, ist das Problem gewesen, dass es unter Verschluss ist. Das heißt, wir haben die Titel nur gesehen, aber wir wussten nicht, was die Begründung dafür ist. Und die Idee ist zu sagen, man hält das unter Verschluss und wartet, bis die Person ins Land einreist und sie wird festgenommen. Und dann wird eigentlich über den Verhör die Beweisgrundlage geschaffen. Und somit ist die Unschuldsvermutung in der Türkei in diesen Fragen umgedreht. Also man ist beschuldigt, man weiß nicht weswegen. Und wenn man ist, wird man verhört. Und danach sozusagen bekommt man erst Bescheid, was eigentlich die Begründung der Anklage ist. Also eine völlige Umkehrung der Unschuldsvermutung.
Also Sie werden mit dem Vorwurf gar nicht konfrontiert?
Also wir wissen nicht mal, auf was eine Beweisgrundlage das ist. Also
das meine ich damit.
Ja, wir haben keine Beweisgrundlage, es gibt keine Akteneinsicht. Das ist alles unter Verschluss und das hat uns schon überrascht. Und das Interessante war, dass ich habe das ja dann doch hier politisch und medial, dann ist es in die Öffentlichkeit aufgeschlagen. Und eigentlich bin ich jemand, der wirklich ungern über sich persönlich spricht, sondern eher über Themen. Aber mir ging es darum, über meine Person, doch auch über die Bekanntheit, die man hat, auf dieses Problem hinzuweisen, weil ich bin vergleichsweise einer von unzähligen, die sogar noch mit viel härterem und schlimmerem betroffen sind. Und in einer Zeit, wo man auf einen Kuschelkurs mit Erdogan geht, war mir wichtig zu sagen, tun wir doch nichts an, wir sind keinen einzigen Millimeter weiter, was die Demokratieentwicklung in der Türkei geht, was die Minderheitsrechte geht, die Meinungs- und Pressefreiheit. Und wir jetzt Erdogan eigentlich überall hofieren und das war mir wichtig, da auch ein Zeichen dagegen zu setzen.
Haben Sie eine Vorstellung oder gibt es Schätzungen darüber, wie viele Personen bei der Einreise in die Türkei verhört, / verhaftet worden sind? Der prominenteste Fall war ja Deniz Yücel, der ungefähr ein Jahr lang im türkischen Gefängnis verbracht hat und dann wahrscheinlich im Zuge eines politischen Deals freigelassen wurde. Aber für weniger Prominente schaut das ja wesentlich schwieriger aus.
Ja, viele. Also ich habe die Zahlen, ich kenne keine konkrete Zahl, aber von meinem Umkreis gibt es so viele schon, die dafür berichten. Und es gibt ja Leute, die eigentlich, wenn sie ins Land einreisen, wieder ausreisen müssen. Das heißt, sie kommen nicht mehr ins Land. Dann gibt es Leute, die über ein paar Tage verhört werden und dann freigelassen werden. Dann gibt es Leute, die verhört werden, in Untersuchungshaft bleiben, denen man die Ausreise verweigert. Und dann gibt es diejenigen, die man festnimmt. Das Problem in der Untersuchungshaft in der Türkei ist, dass sie das so ausgeweitet haben, dass mittlerweile die Untersuchungshaft die eigentliche Strafe ist. Also zum Beispiel Selahattin Demirtas, der Führer der HDP in der Türkei, der hat bis heute, ist es nicht zu einer formellen Anklage gekommen und ein Verfahren, das abgeschlossen ist. Und der hat mehrere Jahre nur in der Untersuchungshaft gesessen und das ist ein System, das wird sehr stark ausgeweitet. Und von daher, was man aber wirklich beobachten kann, ist, dass die Zensur in der Türkei eigentlich hier bis in die Wohnungen hineinreicht. Das heißt, wir als irgendwie ein demokratisch-freiheitlicher Staat können ein Grundrecht für einen Teil unserer Bevölkerung in unseren Staaten nicht sicherstellen. Die Zensur in der Türkei ist erfolgreich. Wir haben insbesondere nach dem Putsch gesehen, wo auch Erdogan gesagt hatte, wir müssen die sozialen Medien, und auch schon davor beim Gezi-Aufstand hat das schon angefangen, wir müssen die sozialen Medien viel mehr unter Kontrolle nehmen, ist es so, dass viele Menschen oft irgendwie solch harmlose Beiträge auf einmal Gefahr laufen, in der Türkei eine Anklage zu bekommen. Faktisch habe ich beobachtet, und das ist eher eine grobe Schätzung, dass 70% der kritischen Beiträge zu Erdogan oder den Entwicklungen in der Türkei abgenommen haben. Mhm. Und das zeigt, wie massiv diese Zensur in der Türkei, aber auch im Ausland wirkt. Im Ausland ist man nicht vor Verfolgung, nicht vor einer Anklage geschützt.
Das betrifft natürlich hauptsächlich Leute, die in die Türkei müssen, weil sie Familie dort haben, Verbindungen haben, also die einfach türkische Wurzeln auch haben. In der Öffentlichkeit wurden bisher bekannt nur Fälle von Menschen mit türkischer Staatsbürgerschaft bzw. türkischem Migrationshintergrund. Mhm. Wissen Sie auch was von Fällen einfach Österreicher, Deutscher, Briten?
Also es gab ja den Fall Zehrengast, das ist ein Grazer Aktivist gewesen, der in der Türkei festgenommen worden ist. Und dann gab es in der Türkei.
Das ist ein paar Jahre her, glaube ich.
Genau, und es gab den Pastor in der Türkei, das ist auch sehr groß in den Medien, einen amerikanischen Pastor, der groß in den Medien eingeschlagen hat. Und innerhalb der EU-Länder gab es immer wieder Fälle, wo Staatsbürger, die auch keinen einen türkeistämmigen Migrationshintergrund haben, deswegen auch schon Anklagen bekommen haben. Und das ist dann ein Teil. Entscheidend und überraschend ist gegenwärtig, dass die Türkei damit auch ein Problem hat, weil sie im Gegensatz vor 3-4 Jahren steht die Türkei oder 5 Jahren steht die Türkei eigentlich ökonomisch und politisch wirklich völlig an der Wand. Ja. Die Inflation und alles, was passiert ist, hat dazu geführt, dass die Türkei unter Erdogan, die eigentlich mit jedem eigentlich nur die Konfrontation gesucht haben, im Inland und im Ausland, das konnten, weil sie auch dann ein bestimmtes ökonomisches und politisches Kapital hatten. Das ist so verbraucht in der Türkei gegenwärtig und sie stehen wirtschaftspolitisch.
80% Inflation.
Das ist die offizielle Zahl. Die reale Zahl liegt irgendwie schätzungsweise bei 160-170%.
Das heißt, reale Zahlen, Güter des täglichen Bedarfs, die Leute immer kaufen müssen.
Überall, jetzt alle, die von der Türkei gekommen sind, wir reden von einer, also es gibt auch andere Schätzungen, die nicht offiziell sind. Man traut leider keiner mehr dieser Kerninstitutionen, weil sie alle sehr stark an Erdogan gebunden sind und das ist eher eine Untertreibung. Und das merken die Leute und deswegen steht die Erdogan-Regierung massiv unter Druck und können sich eigentlich keinen außenpolitischen Konflikt mehr groß leisten, was sie früher gerne gemacht haben. Also das Anliegen mit der Türkei, mit Europa, war innenpolitisch ganz, ganz wichtig. Und man hat immer gesagt, schau, also eher so auch so ein Männlichkeitskult, er ist in der Lage sogar der EU die Leviten zu lesen. Ja. Das war ein Zeichen von Stärke gelesen. Sie können das mit dem Katar sehen, Sie können das mit den Arabischen Emiraten sehen, mit Saudi-Arabien, mit Russland und allen Ländern drumherum. Deswegen sind alle außenpolitischen Verwicklungen gegenwärtig für Sie unangenehm. Auch in meinem ganz, ganz kleinen, bescheidenen Fall ist es auch so, dass zum Beispiel, und das war das Überraschende, dass wir nach einem halben Jahr, jetzt, als es in den Medien aufgeschlagen ist, wir nochmal nachfragen lassen haben, weil ich hatte ja keinen einzigen Beleg in der Hand. Mhm. Das heißt, Sie bekommen auch nicht
das. Das war eine inoffizielle Auskunft von der Staatsanwaltschaft.
Genau, wird gegeben und das müssen Sie so erbetteln ein bisschen, dass Sie die bekommen. Aber Sie haben nichts Schriftliches. Und was wirklich überraschend war, dass zeitgleich, wo das hier in den Medien, mein Thema sozusagen, mein Fall so in den Medien und in der Politik eine Rolle gespielt hat, dass zufälligerweise, in Anführungsstrichen, die Beleidigung Erdogans fallen gelassen worden ist. Sie war nicht mehr auffindbar.
Das ist nur eine terroristische Feindung.
Ja, und das zeigt, und es könnte auch durchaus sein, dass irgendwann auch das mal wegfällt, was wiederum zeigt, wie willkürlich dieser Staat handelt, dass wenn irgendwo jemand doch ein bisschen einen politischen Druck erzeugt, dass der Rechtsstaat und die Unabhängigkeit der Rechtsstaatlichkeit, wie der Botschafter oder die Türkei bei jedem Satz sagen, dass das nur ein blanker Hohn ist und wie stark das alles politisch getrieben ist.
Es könnte aber auch einfach sein, dass man den Akt wieder findet.
Das kann sein, ganz klar. Oder das sozusagen wird fallen gelassen. Irgendwo anders gibt es aber einen anderen Fall. Oder es kommt ein neuer Fall hinzu. Also deswegen ist das auch immer so was wie ein türkisches Roulette, was man da spielt,
wenn man die Türkei einrast. Also wir schreiben ja regelmäßig sehr kritisch über das türkische, nicht über die Türkei, sondern über das Regime Erdogan. Aus Menschenrechtsfragen und demokratiepolitischen Gründen, also gibt es da alles, was man ihm vorwerfen kann. Ich würde zum Beispiel nicht in die Türkei auf Urlaub fahren jetzt. Ich habe zwar im Gegensatz zu Böhmermann Erdogan noch nie einen Ziegenficker genannt, aber trotzdem, also ich weiß nicht. Ich glaube, dass es hier auch noch zu wenig Bewusstsein gibt, weil so viel ich weiß, beobachten Türken zumindest in Deutschland und in Österreich die Aktivitäten auf Social Media, melden das über eine eigene App, die es eigentlich im App Store zum Downloaden gibt. Und das heißt, man kann davon ausgehen, ab einem gewissen Grad an Öffentlichkeit, das man hat, dass die Türkei das, wenn sie will, nicht fremd ist, dass es einen gibt.
Selbst das nicht. Also sie haben gegenwärtig, und das ist auch eine ganz klare Strategie, früher war das so, in den 80er, 90er Jahren, die Türkei war immer ein großes auch Unrechtsregime zugleich, ja, gegenüber Oppositionelle und Minderheiten wie die Kurden. Früher war das aber so, sobald sie es gab so eine rote Linie, wenn sie wussten, wenn sie die übersteigen, werden sie mit Konflikten zu tun haben mit der Türkei. Gegenwärtig ist die Strategie eine andere, die eher in die Richtung geht zu sagen, wir lassen das bewusst offen. Das ist eine ganz, ganz große Grauzone bewusst hingelegt. Das heißt, Sie können auch als ein völlig sozusagen medial unbedeutender Mensch etwas sagen.
Einen Facebook-Post gemacht haben.
Ja, und auch wirklich auch als Privatperson. Ja. Und das kann sozusagen von jemandem, der es hineingeht, das weiterleitet, sofort gegen Sie dann als Anklage reichen. Und Sie können auch bekannter sein. Je bekannter, desto wahrscheinlicher. Aber es fängt nicht an ab einer bestimmten Bekanntheit. Verstehe. Das ist sozusagen auch das Neue. Deswegen wirkt ja die Zensur. Weil die meisten Menschen, die was teilen, sind ganz sozusagen einfache Menschen, die eine kritische Einstellung dazu haben.
Vor allen Dingen wirkt das sehr gut auf Selbstzensur. Dadurch, dass man ja die Vorwürfe, die rote Linie nicht kennt, setzt man sich selbst die Schere immer tiefer an.
In der Machttheorie sagt man, wirkliche Macht ist, wenn sie zum Beispiel keine Gewalt mehr ausüben müssen.
Ja, ist klar.
Das heißt, wenn die Menschen so schon verängstigt sind, so folgsam geworden sind, dass sie eigentlich nicht mehr das Machtapparat und das Gewaltapparat brauchen. Alle Systeme, die einen starken Gewaltapparat brauchen, haben eigentlich nicht die wirkliche Macht, weil sie wissen, dass sie immer noch mit Widerstand und Rebellion oder Nichtbefolgung zu rechnen haben.
Strafe einen, erziehe 100.
Genau. Ja. Genau so.
Die Basis von Erdogans Macht, als er an die Macht gekommen ist, als er gewählt worden ist, und die Basis der AKP, ist ja eigentlich die unteren sozialen Schichten, die Landbevölkerung, die weniger gebildeten, die religiösen Schichten. Aber das sind ja genau die unter der miserablen Wirtschaft am meisten leiden. Wie stabil ist denn die Macht von Erdogan noch? Anders gefragt, wie groß ist denn die Chance, ihnen mal loszuwerden?
Also noch nie waren die Erfolgsaussichten so groß. Sollten in der Türkei nächstes Jahr im Juni ungefähr die Wahlen stattfinden, regulär, dürfte offiziell erstmal Erdogan nicht mehr antreten, weil er seine zwei Legislaturperioden hinter sich hat. Das heißt, es gibt bei denen die Überlegung einer vorgezogenen Wahl. Das wäre eine Option, dann könnte er selber nochmal antreten. Das andere ist, alle Umfragen, es gibt sozusagen die Umfragen, die immer variieren, je nachdem, wenn sie von der Erdogan-nahen Umfrageinstituten durchgeführt werden. Aber es gibt den Mittelwert aller Umfragen, die Sie über die Zeitachse sehen können. Mhm. Und der ist der entscheidende, gute Faktor. Und dort können Sie sukzessive sehen, mit dem wirtschaftlichen Abschwung und jetzt sozusagen auch mit der hohen Inflation, dass Erdogan von 44% gegenwärtig zwischen 28 und 31% rangiert. Das ist immer noch beachtlich viel. Insbesondere, und das zeigt einfach, dass dieser Verlust sozusagen so von doch ein Drittel der Wählerschaft eher von dem kommt, dass die Wirtschaftskrise da sind. Also in der Türkei muss man leider sagen, dass Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und Liberalisierung keine großen Themen sind, die große Menge, große Klientel an sich ziehen. Die Wirtschaft, und deswegen, weil auch diese Inflation und auch die Verarmung der Türkei auch mitten in die AKP-Wählerschichten, sowohl im untersten, aber auch im mittleren Segment, aber auch in höheren Segmenten, die haben sich vergleichsweise abgesichert. Weil es alle betrifft, verliert Erdogan sehr stark. Mit der türkischen faschistischen Partei, der MHP, würden sie bei so inzwischen irgendwann von 35 bis 37, maximal 38% sein. Sie müssen aber 50% erreichen, 50 plus. Und diese 12%, 15%, die ihnen fehlen, sind auf der anderen Seite, dort haben sie ungefähr 60 bis 65%, die Opposition, die in sich sehr fragmentiert ist, aber die alle darin einen Konsens haben, Erdogan nicht zu wählen.
Also die würden zumindest, so wie in Israel, sich darauf einigen können, dass man den Präsidenten abwählt.
Ihn abwählt, aber dafür brauchen sie einen Gegenkandidaten und dass wir sozusagen, und die würden sozusagen auch den Gegenkandidaten irgendwann wählen. Die Frage ist zum Beispiel, wie die kurdische HDP dazu steht, weil sie de facto nicht in der offiziellen Opposition ist. Aber man wird auch versuchen, wir haben noch Zeit, wie sich das noch entwickelt. Wenn sie es schaffen, dass die AKP den Präsidentschaftskandidaten der Opposition mit unterstützen, und das müsste einer sein, der auch annehmbar auch für die HDP wäre, haben sie überhaupt keine Chancen. Meine Sorge ist vielmehr, also sollte die Wahl halbwegs regulär laufen, kann man mit ganz, also wirklich mit hoher Gewissheit sagen, dass er überhaupt keine Chancen hat. Im Gegenteil, je länger wir nach vorne kommen, desto eher verliert er an sozusagen auch noch Ansehen. Das heißt, bis zum Wahlkampf kann es auch noch weiter runtergefallen sein. Erdogan war aber immer geschickt in Wahlkämpfen, also er ist sehr erfahren, in Wahlkämpfen Spiele zu spielen, und zwar gute, und auch, er scheut sich auch nicht dann irgendwie in der Türkei mit Bombenanschlägen, mit einem Ausnahmezustand, den er damals auch zum Teil mit fast berufen hatte, Wahlen auch so annullieren, die ihm nicht zuträglich sind. Deswegen, ich habe vor einigen Jahren, bis vor 6, 8, 7 Jahren, habe ich gesagt, ich traue Erdogan vieles zu, aber nicht alles. Heute würde ich sagen, ich traue ihm alles zu. Und das ist ein Weltenunterschied, das zu sagen. Das hört sich sehr einfach an. Das heißt, wer weiß, dass sozusagen in der Türkei wieder irgendwie bestimmte Konflikte hochgeschürt werden, wir einen Ausnahmezustand erleben oder einen großen vaterländischen Krieg
anfangen. Es geht ja einfach, oder? Eigentlich geht es ja einfach. Sobald der Gegenkandidat feststeht, wird man ermitteln und draufkommen, dass er eigentlich ein Terrorist ist. Dann wird es 2, 3 Anschläge geben in Großstädten mit vielen Toten. Und schon ist alles wieder ganz anders. Kann ich das öffentliche Bild wieder drehen.
Oder einen außenpolitischen Konflikt herbeiführen, also so, wo er dieser vaterländische Schulterstoß immer bis jetzt gelungen ist. Da muss man aber sagen, einerseits ist das für ihn einfach gewesen. Es ist aber, man muss auch zugleich sagen, gegenwärtig ist das nicht mehr so einfach. Einfach aus dem Grunde, weil ihm das Kapital dafür fehlt.
Also auch die Lire ist ja völlig im Keller. Genau. Dadurch werden alle Importe, alle Einkäufe für die Türkei unerschwinglich bis unbezahlbar. Und noch dazu steuert Erdogan ja überhaupt nicht dagegen, sondern er senkt die Zinsen, weil er glaubt, damit die Wirtschaft ankurbeln zu können. Also er ist, glaube ich, der einzige Mann auf der Welt, der Inflation mit Zinssenkungen bekämpft.
Das kann nicht gut gehen. Aber es ist nicht nur das einzige Problem. Es ist nicht nur die Zinspolitik gewesen, sondern es ist ja sozusagen, die Investoren haben sich nicht wegen der Zinspolitik zurückgezogen, sondern es waren einfach zu sagen, wir haben keine sozusagen Sicherheit in dem Lande, wie auch sozusagen dieses Staat agiert, und langfristige Investitionen brauchen rechtsstaatliche Sicherheit, ökonomische Sicherheit, auch Stabilität. Das alles fehlt, und das ist sozusagen deswegen, wer heute die Wirtschaft in der Türkei wieder halbwegs auf Vordermann, Vorderfrau bringen will, der darf, also das sagen auch alle Ökonomen, das ist schon längst keine ökonomische Frage mehr, sondern das muss in einem Bündel mit Rechtsstaatlichkeit, mit vielen anderen, wie der Stabilisierung der Strukturen, mit der Unabhängigkeit der Zentralbank und so weiter einhergehen. Deswegen ist gegenwärtig, wäre eine nur eingegrenzte wirtschaftspolitische Zugang überhaupt keine Lösung mehr in der Türkei.
Wenn wir von Stabilität reden in der Türkei, dann muss man ja immer auch vom Militär reden. Wo steht denn das Militär? Da hat es ja nach diesem Gülen-Putsch oder Nicht-Putsch, da möchte ich dann eh noch kurz mit Ihnen drüber sprechen, hat es ja unglaubliche Säuberungsaktionen gegeben von Zehntausenden Leuten. Ich gehe davon aus, dass auch das Militär entsprechend bereinigt worden ist. Kann man abschätzen, ob das Militär für einen Wechsel von Erdogan weg zur Verfügung stünde?
Bevor ich noch auf das eingehe, hätte ich noch einen Gedanken zu den Wahlen, weil das ist entscheidend. Ich traue Erdogan alles zu, nur wirkt vieles nicht mehr. Er ist nicht mehr der große Spielmacher. Diese Reputation hat er zunehmend verloren, aufgrund der desolaten Wirtschaftslage, aber aufgrund sozusagen, dass er auch alle, also man sieht es in den Wählerpräferenzen, welche Themen wichtig sind. Und jetzt ist alles Wirtschaft, Inflation, klar, diese Themen. Und alle Themen, mit denen er früher resoniert hat, also Kurden, Terrorismus, Griechenland, Syrien, wo er früher sozusagen sofort außenpolitisch sofort Stimmung schaffen konnte, das interessiert die Leute nicht, weil sie sehen zum Schluss, sozusagen am Abend haben wir nichts mehr zu Hause zu essen. Und das sozusagen macht ihm das Große zu schaffen. Er hat weder die finanziellen noch die politischen Ressourcen, da groß was zu bewegen, es sei denn wirklich, und das ist meine große Sorge, so wie bei Putin, wenn Leute am Wanken sind, dass sie sagen, mit mir in den Abgrund. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte und was ich mir aber überhaupt natürlich nicht wünschen kann, weil das würde auch jeder Rationalität entbehren. So, das wäre noch das eine.
Wer würde sich da anbieten als bevorzugtes Ziel einer solchen Aktion? Die Kurden?
Die Kurden sowieso. Also das Dumme ist, ist gegenwärtig, das schafft er es auch nicht mehr. Und er weiß, dass es auch nicht mehr so zieht. Also zum Beispiel der erste Krieg gegen die Kurden in Syrien hat dazu geführt, dass er wahnsinnig den Schulterschluss mit allen Parteien hatten. Er hat es verlängert und jetzt merkt er, bei allen Vorstößen ist es nur noch 2 Tage, 3 Tage noch ein großes Thema. Aber die Leute, also solange diese Wirtschaft, also solange die Leute wirklich nichts mehr zu essen haben, interessieren ihn die Themen nicht mehr durch. Und das Dumme ist, und dadurch reduziert sich eigentlich das Feld der Möglichkeiten, die er bespielen kann. Also er ist eigentlich auch sehr stark jetzt gedrängt. Das macht mir auch Sorgen zugleich.
Aber die Leute werden auch nicht für ihn in den Krieg ziehen, wenn er ihnen nichts zu essen gibt.
Ja, je nachdem.
Wir sehen ja, wie die russischen Soldaten, Sie haben das Beispiel gebracht, ich glaube, das passt auch ganz gut. Wir sehen ja, wie die motiviert sind. Ja. Also ich gehe nicht davon aus, dass die Türkischen besser motiviert sind.
Nein, insgesamt ist die Türkei besser motiviert. Die Türkei ist eine sehr lange militärische, sozusagen.
Ja, aber die Frage ist, gilt die Loyalität dem Staat oder gilt sie Erdogan?
Ja, aber in der Türkei gibt es einen sehr, sehr hohen Militarismus. Man hat das leider immer gesehen. Leider ist das sozusagen Staatsdoktrin. Alle Kinder, die in der Türkei aufwachsen, werden mit einem massiven Nationalismus aufgeimpft und einer Verehrung des Militärs. Sie stehen weit, weit über allen Institutionen in der Türkei in ihrer Achtsamkeit. Sie haben nach dem Putsch etwas an Reputation verloren, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, dass da noch eine hohe Mobilisierung möglich ist.
Nach dem Putsch? Vor 6 Jahren oder so? Ja,
vor 6 Jahren.
Gülen,
meine
ich. Gülen, genau. Ja, nicht in den 80ern der Militär.
Nicht 80er, sondern erst in der Gülen-Bewegung. Ja. Deswegen glaube ich, also ich mache mir eher Sorgen, wenn Leute eigentlich für sich keine Exit-Strategie sehen und dann aber sagen, ich gehe jetzt aufs Ganze und egal, was nach mir kommt. Wenn es mich nicht mehr gibt, braucht es den Rest auch nicht mehr zu geben. Das ist das denkbar schlechteste Szenario. Das hoffe ich nicht. Ich hoffe, dass da auch ein bisschen, auch weil es so langsam auch Absetzbewegungen von der AKP zu beobachten sind, in verschiedenen Bereichen.
Ich will jetzt nicht darauf umreiten, aber das war eigentlich genau der Punkt, wo ich in den 80er oder 90er Jahren gesagt hätte, das würde das Militär nicht zulassen. Oder das wäre der Punkt, wo das Militär eingreift. Würde in einem solchen Szenario Ihrer Einschätzung nach das Militär Erdogan folgen oder würde es ihn stoppen?
Also ich glaube, wenn wir, reden wir wirklich im Worst Case, klar, wenn sozusagen wir in einen wirklich, zum Beispiel, also die schlimmste Situation wäre, dass er die Wahlen annulliert und irgendwie verschiebt, vertagt de facto und da in der Türkei Unruhen entstehen und es zu de facto die Demokratie abschaffen würde, dann glaube ich, dass sogar im Militär noch Teile, große Teile es noch gibt, die zwar sozusagen alle, ein Teil ist Erdogan gefügig gemacht worden, aber es gibt doch einen sehr starken noch kemalistischen Teil im Militär. Seine wirkliche Stütze im Sicherheitsapparat ist der Geheimdienst, vor allem aber die Polizei und die ist massiv ausgebaut worden in der Türkei. Das ist so und das ist so, die ist schon viel stärker Erdogan, auf Erdogans Linie viel stärker. Aber diese Inflation, also es gibt sozusagen auch so bei AKP-Sympathisanten und egal in welchem Teil sie sind, sie trauen der AKP nicht mehr und Erdogan nicht mehr, dass sie die Probleme lösen, selbst wenn sie auf ihrer Seite sind. Also wenn sie sagen, selbst wenn ich Erdogan, ich mag ihn, aber ich glaube, er wird diese Probleme nicht mehr lösen. Und das trifft auch die Familie der Polizisten genauso. Von daher bin ich mir nicht sicher, wie das Militär agieren würde. Ich gehe aber davon aus, dass sozusagen Erdogan sehr viel auch an Prestige verlieren wird. Also er ist nicht mehr der ungeschlagene Stratege, sondern er ist schon sehr, sehr angeschlagen. Und wenn Sie sowas machen wie einen Ausnahmezustand und die Demokratie dort de facto aushebeln, da brauchen Sie auch vorher die politische Energie und die Stimmung, die eher für Sie ist. Und sie ist jetzt gegen ihn. Unter den Bedingungen, also unter den klimatischen Kontextbedingungen, halte ich das für schwierig. Und von daher hoffe ich, dass wir so halbwegs vernünftige Wahlen stattfinden, dass da auch Manipulation eine Rolle spielt, ist nicht nur hochwahrscheinlich, sondern ganz sicher. Aber man kann bestenfalls, und das ist auch im Wahlsystem, bestenfalls in der Türkei 1-2% manipulieren. Aber sie schaffen es nicht, 15-20% zu manipulieren. Das wird nicht mehr möglich sein.
Gibt es eine Lichtgestalt?
Also Kılıçdaroğlu, der übrigens aus meiner Heimatregion kommt, als ein kurdischer Alevite, der bewusst das auch immer verschweigt, also damit das sozusagen kein identitärer Wahlkampf wird, dem hatte man eigentlich nie solche Führungsqualitäten zugesprochen. Er ein sehr, sehr redlicher Sozialdemokrat, müsste man sagen, aber der seine Stärke jetzt darin gezeigt hat, der Antityp von Erdogan zu sein, also nicht der Draufgänger, der rumpoltert, sondern er, der verständigt und der zusammenführt. Und der hat es doch geschafft, das muss man ihm hoch anrechnen, dass er eine Opposition mit völlig gegensätzlichen Positionen, dass er sie über die letzten 2-3 Jahre zusammengeführt hat. Also vom linken bis zum rechten Spektrum ein bisschen und die Islamisten zum Teil auch dabei. Das wird ihm sehr hoch angerechnet und man sagt auch, man bräuchte auch eher so eine integrierende Person. Man muss ja wissen, dass egal wer an die Macht kommt, der hat eine absolute Macht in der Türkei.
Natürlich.
Und deswegen ist es auch für die Opposition wichtig zu werden, wir müssen jemanden finden, auf den wir wirklich das Vertrauen haben, dass er diese Macht dann nicht sozusagen ausnutzt, gegen uns zum Beispiel. Und Kılıçdaroğlu scheint sich jetzt in den letzten Monaten doch, das sehen wir, es zeigt sich immer, dass er das wert. Er ist nicht der Charismatischste, aber mit einer der Integristen, die so wahrgenommen wird. Es gäbe noch den Istanbuler Bürgermeister İmamoğlu, der sehr, auch von den Kurden auch vergleichsweise noch eher geschätzt wird. Es gibt den Bürgermeister von Ankara, der eher eine MHP-Vergangenheit hat, aber auch als sehr redlich gilt, da würden ihn die Kurden nicht wählen. Und einen, der sozusagen somit als charismatischste Person in der Türkei in der Politik zählen liegt, ist gerade im Gefängnis und das ist der Selahattin Demirtaş von der HDP, der sozusagen nicht festgenommen worden ist, dem man es doch ein Potenzial, wo sehr wirklich Leute von der CHP, von der AKP, sogar einige von der MHP gesagt haben, also das ist schon jemand, den man wählen könnte. Also der hat irgendwie einen Witz, einen Humor und eine Klarheit. Also das ist auch einer gewesen mit einem hohen Potenzial. Wenn er aus dem Gefängnis nach den Wahlen, und das wird passieren, also es wird eine Justizreform in der Türkei geben und die Wahrscheinlichkeit, dass der Mittag raus, er wäre enthaftet, dann hätten wir noch einen starken Player mit in der Politik.
Das heißt, es gibt eine Reihe von Personen, es wird nicht reichen. Eine auszuschalten.
Ja, wobei, wenn Sie sich auf einen Spitzenkandidaten einigen, dann haben Sie den. Und das Problem ist ja Erdogan, der will ja seit langem, also er leidet darunter, dass die Opposition ihren Spitzenkandidaten
nicht bekannt gibt,
weil er de facto seine ganzen Ressourcen von Medien, Sicherheitsapparat und die sozusagen mit der geballten Macht auf diese Person arbeiten würde und ihm sozusagen zu desavouieren. Und die Opposition hat ihm eigentlich bis jetzt gesagt, so, nein, wir sagen dir das nicht. Und deswegen ärgert ihn das umso mehr und sagt so, sagt ihn mir, damit ich sozusagen damit umgehen kann.
Abschließend vielleicht noch, spielt die Gülen-Bewegung noch eine Rolle und was ist das überhaupt? Und war das ein Putsch oder war es eine inszenierte Aktion oder war es beides? Auf der einen Seite ein Putsch, den Erdogan aber dann in seinem Interesse für ein großes Reinemachen nutzen konnte.
Ich bin ich würde ein ähnliches Bild zeichnen. Also was ganz klar ist, dass die offizielle Version weder der Gülen-Bewegung über den Putsch nicht stimmt, noch stimmt die offizielle Version nicht des türkischen Staates. Dafür gibt es viel zu viele Ungereimtheiten und ich habe mich ein bisschen recherchiert. Sie müssen vorstellen, ein Untersuchungsausschuss, der eigentlich nie wirklich funktioniert hat, wo die wichtigsten Personen, der Chef sozusagen der oberste Militär und dann auch der Chef des Geheimdienstes, die eigentlich die wichtigsten Informationsgeber wären, interessanterweise an diesen Tagen verschwunden waren, aber nicht mal aufgetreten sind. Man hat sie also nicht mal sie vernehmen können. Und auch es gibt so viele Ungereimtheiten im Detail. Und was sich ein bisschen zeigt, ist offensichtlich, dass es eher ein innerhalb des Militärs und der Gülen-Bewegung doch schon eine Idee gab, immer den Wunsch zu sagen, wie werden wir Erdogan los? Und das ist bewusst von der AKP-Seite und von Erdogan auch noch bewusst sozusagen hat man mit Leuten, die denen nahestehen, das ist sozusagen der ganz berühmte türkische Verteidigungsminister, dem man auch eine Gülen-Nahe hingestellt hat, der immer auch dann lautstark gesagt hat, man muss Erdogan loswerden. Und die Gülen-Bewegung hat sich darauf vertraut, zu sagen, wenn ein Putsch stattfindet und er dann an die Spitze dieser Bewegung kommt, weil ohne die Spitze des Militärs können sie keinen Putsch durchführen. Und das ist bis zuletzt nach offen geblieben. Und sie haben dann sozusagen im Glauben, dass sie dann mitmachen würden, diesen Putsch begangen, weil de facto war ja offensichtlich von denen, die dann sozusagen den Putsch gemacht haben, dass es so eine kleine Gruppe war, sodass es eigentlich schon vorne hinein klar war, dass sie niemals damit erfolgreich sein können, es sei denn, es setzt sich sozusagen der Chef des Militärs nach vorne und verhindert Sachen. Wichtig ist, er hat auch nichts. Also ein Befehl von ihm hätte dazu geführt, dass auch der Putsch sofort zum Erliegen gekommen wäre. Hat er auch nicht getan. Also er hat bis zum Schluss gewartet und es gibt sehr gute Hinweise darauf hinweisen, dass
das
es...
Das ist der österreichische Weg.
Genau. Nein. Man hat sie auflaufen lassen. Man hat sie erstmal sogar darin motiviert, den Putsch zu machen, ihnen das Gefühl gegeben zu sagen, so, ihr könnt es, sozusagen wir von der Militärspitze sind dabei und auch in der Politik dann und so weiter. Und man hat sie sozusagen dann eigentlich schon fast mit... ermutigt, um dann wirklich sie in die Falle klappen zu lassen, weil damit haben sie eigentlich die ganze Gülen-Bewegung, die tief im Verwaltungsapparat, im Militär ist, alle auf einmal sind sie losgeworden, plus haben sie einen Ausnahmezustand erklärt, womit sie einen Großteil auch der Opposition sich entlegen konnten und das Land über Ausnahmeregeln zum Teil bis heute noch regiert wird.
Wann waren Sie das letzte Mal in der Türkei?
Vor 7 Jahren. Und nach dem Putsch und wusste ich, dass ich nicht mehr einreisen kann, dass in einer Zeit, wo sie jeden festgenommen haben, war die Wahrscheinlichkeit auch gut, dass sie dich auch festnehmen.
Dann ist das Beste, was wir uns wünschen können für die Türkei und für Sie, dass Sie nächstes Jahr wieder mal in die Türkei fahren, oder?
Ich glaube, das kann durchaus länger tun, das kann länger tun, bis die Justizreform kommt. Nein, aber ich wünsche mir das für die Menschen in der Türkei. Ich bin Gott sei Dank hier in einem geschützten Raum, aber wir haben so viele Oppositionen, so viele Menschen, Bekannte, die ich kenne. Und es ist schon hart zu sagen, man kann eigentlich die Erde, in der man geboren ist, wo ich meine Verwandtschaft, meine Kindheit habe, eigentlich seit 7 Jahren nicht besuchen kann. Und Sie sind nicht diejenigen, die irgendjemanden verbieten sollten, dorthin zurückzugehen, wo man eigentlich auch Wurzeln hat.
Danke fürs Gespräch.
Aber gerne.
Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.